Am morgigen Abend, kurz nach Sonnenuntergang, werden die getauften Mitglieder der wahren Kirche Gottes an einer denkwürdigen Zeremonie teilnehmen. Es ist der Passahabend, den wir einmal im Jahr zu der von Gott bestimmten Zeit begehen und wie es Paulus in 1. Korinther, Kapitel 11 und Vers 26 sagt, verkündigen wir damit den Tod des Herrn, bis er kommt. Und so möchte ich in der heutigen Splitpredigt einige wichtige historische Begebenheiten ansprechen, die zur Einsetzung des Passahs führten. Werde ausführen, welcher geistliche Weg für uns durch das Opfer Jesu Christi eröffnet wurde und werde schließlich im letzten Teil darauf eingehen, wie wir uns auf den Passahabend vorbereiten sollten. Und so lautet der Titel: Von Ägypten ins verheißene Land. Das Passa wurde von Gott erstmals in Ägypten eingesetzt, zu einer Zeit, als die Israeliten 430 Jahre dort lebten. Ursprünglich kamen sie durch Jakob und seine Söhne in das Land, als es in Kanaan, in Ägypten und weiteren umliegenden Ländern eine große Hungersnot gab, die insgesamt 7 Jahre andauern sollte. Jakobs Sohn Josef war zu dieser Zeit vom Pharao über das Land Ägypten gesetzt worden, nachdem er die Träume des Pharaos gedeutet hatte, die auf die 7 reichen Jahre und auf die darauffolgenden 7 Jahre der schweren Hungersnot hinwiesen. Josef holte seinen Vater, seine Brüder und deren Nachkommen schließlich nach Ägypten. Aber schauen wir uns einmal den Hintergrund hierzu an. In 1. Mose, Kapitel 45 und die Verse 5 bis 7. 1. Mose 45, Verse 5 bis 7. Und ich lese heute ausschließlich aus der Luther-Übersetzung 1984. Vers 5. Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn es sind nun 2 Jahre, dass Hungersnot im Lande ist und sind noch 5 Jahre, dass weder Pflügen noch Ernten sein wird. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte zu einer großen Errettung. Es war nicht nur Josefs Wunsch, seinen geliebten Vater und seine Brüder nahe bei sich zu haben, sondern er wusste auch, dass nur durch die Umsiedlung seiner Familie das Volk Israel weiter existieren würde. Jakob genügte es, seinen totgeglaubten Sohn wiederzusehen. Doch es war ihm nicht einerlei, dass er sich nun gänzlich nach Ägypten begeben sollte, dem Land, von dem er eigentlich nur das Getreide kaufen wollte, um zu überleben. Gott hatte Jakob einst gesegnet und ihm dabei gesagt, dass er das Land, das er Abraham und Isaak gegeben habe, auch ihm geben will und seinem Geschlecht nach ihm. Sie können dies in 1. Mose, Kapitel 35 und die Verse 9 bis 12 nachlesen. Und so brauchte es für Jakob eine Bestätigung Gottes, die er auch nachts in einer Offenbarung erhielt. Lesen wir diese in Kapitel 46 in den Versen 3 bis 5. 1. Mose 46, angefangen in Vers 3. Und er, also Gott, sprach: Ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn daselbst will ich dich zum großen Volk machen. Ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen und will dich auch wieder heraufführen. Und Josef soll dir mit seinen Händen die Augen zudrücken. Da machte sich Jakob auf von Beersheba. Jakob kehrte mit seinen Nachkommen nach den weiteren 5 Jahren der Hungersnot nicht nach Kanaan zurück und blieb schließlich bis zu seinem Tode in Ägypten. Josef war der Garant für das Wohlergehen der Israeliten im fremden Land. Und sie bewohnten das Land Goschen, in dem sie sogar Grundbesitz bekamen. Doch zum Zeitpunkt, als Jakob sterben sollte, wollte er sicherstellen, dass er nach seinem Ableben nicht in Ägypten begraben werden würde. Wir können in 1. Mose, Kapitel 28, die Verse 13 bis 16 lesen, dass Gott Jakob in jungen Jahren eine Offenbarung zuteilwerden ließ. Darin sagte er unter anderem, dass ihm und seinen Nachkommen das Land, worauf er lege, gegeben werden sollte. Zudem würde Gott mit ihm sein und ihn behüten, wo er auch hinzieht, und würde ihn auch wieder in dieses Land bringen. Und so wusste Jakob, wo er hingehörte. Und das war nicht Ägypten, ein Land, dessen Bewohner in mannigfacher Weise die Schöpfung verehrten anstatt den Schöpfer. Die Offenbarung ging schließlich in Erfüllung und Sie können später für sich einmal in 1. Mose Kapitel 47 und den Versen 29 bis 31 lesen, dass Josef es ihm sogar schwören musste, ihm aus Ägypten zu führen und in dem Grab seiner Väter zu begraben, in der Höhle, die Abraham einst gekauft hatte. So wichtig war es für Jakob, nicht im Exil zu bleiben. Nach seinem Begräbnis fürchteten sich Josefs Brüder nun davor, dass Josef ihnen gegenüber eine Feindseligkeit entwickeln könnte, aufgrund dessen, was sie ihm früher angetan hatten. Doch er erklärte ihnen die Situation in 1. Mose Kapitel 50, die Verse 20 bis 21. 1. Mose 50, und wir lesen in Vers 20: Ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Es ging einzig um den Willen Gottes, das Volk Israel, welches zu diesem Zeitpunkt bereits aus zahlreichen Menschen bestand, zu erhalten. Und wie ich schon sagte, verstand Josef, dass er von Gott hierfür eingesetzt war. Lesen wir hierzu auch weiter in den Versen 24 und 25, was er zu ihnen sagte, als sich der Zeitpunkt seines Todes nahte. Vers 24. Und Josef sprach zu seinen Brüdern: Ich sterbe, aber Gott wird euch gnädig heimsuchen und aus diesem Lande führen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zu geben geschworen hat. Darum nahm er einen Eid von den Söhnen Israels und sprach: Wenn euch Gott heimsuchen wird, so nehmt meine Gebeine mit von hier. Genau wie sein Vater bestand auch Josef auf einen Schwur bezüglich seiner endgültigen Bestattung. Und er wusste, dass Ägypten lediglich ein zeitweiliger Aufenthaltsort war und Gott sich seines Volkes eines Tages annehmen und sie in das Land Kanaan zurückbringen würde, um es ihm dann zu geben, wie er es seinen Vorfahren zugesagt hat. Sehr lange nach Josefs Tod, als die Israeliten mittlerweile 430 Jahre im Lande lebten, war es dann schließlich soweit. Aufgrund des starken Bevölkerungswachstums bei den Israeliten kam bei den Ägyptern eine Furcht auf, sie könnten sich zu Ägyptens Feinden schlagen und gegen sie kämpfen und aus dem Lande wegziehen. Und als Konsequenz sahen sie sich mit einer immer schwerer werdenden Fronarbeit konfrontiert. Lesen wir die Textstelle, wie es zum Wendepunkt kam. In 2. Mose Kapitel 20, die Verse 23 und 25 bis 25. 2. Mose Kapitel 20, angefangen in Vers 23. Lange Zeit danach starb der König von Ägypten und die Israeliten seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Und ihr Schreien über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihrer an. Über die einzelnen Plagen, die Gott nun über die Ägypter kommen lassen würde, möchte ich heute nicht sprechen. Doch ich empfehle Ihnen hierzu die zweiteilige Predigt aus dem Jahr 2015 mit dem Titel Israels Auszug aus Ägypten, in der Herr Norbert Link sehr ausführlich darauf eingeht. Jede Plage war schlimmer als die vorhergehende. Doch sie waren erforderlich, um einerseits den Ägyptern zu zeigen, wer der alleinige wahre Gott ist, der angebetet und verehrt werden soll. Und sie waren auch notwendig, um die Israeliten auf den Auszug vorzubereiten. Sie sollten durch die Plagen lernen, ihrem Gott ganz zu vertrauen, wenn sie immer wieder sehen würden, dass alle seine Worte zutrafen. Besonders in Vorbereitung auf die letzte Plage, die mit dem Passa den Höhepunkt darstellte, war dies von enormer Wichtigkeit, denn hierdurch würde schließlich auch der unmittelbare Tod von Menschen bewirkt werden. Ich möchte an dieser Stelle ein paar Minuten dazu verwenden, uns die bizarre Szenerie in der damaligen Passanacht einmal bewusst vor Augen zu führen. Gott hatte den Israeliten angekündigt, dass er alle Erstgeburt bei Mensch und Vieh durch den Todesengel töten würde, um damit Strafgericht an den Göttern der Ägypter zu vollziehen. Einzig bei ihren Häusern, an denen an den Türpfosten und an der Schwelle das Blut des geschlachteten Lammes angebracht sein würde, würde dies nicht geschehen. Während draußen das unsägliche Unheil vor sich ging, begleitet von Todesangst und von Geschrei, waren sie dazu angehalten, in ihren Häusern zu bleiben. Sie konnten nirgendwo hin und es trennte sie nur eine einfache Tür von dem grauenvollen Ereignis. Mit Sicherheit hatten auch sie große Angst und es war eine psychische Ausnahmesituation. Das Einzige, was ihnen blieb, war der Glaube und die Hoffnung, dass wenn der Todesengel an ihrer Tür vorüberginge, sie tatsächlich verschont werden würden. In einer derartig angespannten Atmosphäre sollten sie nun das unschuldige Lamm, an das sie sich nun seit 3 Tagen gewöhnt hatten und das sie für ihren Schutz töten mussten, auch noch aufessen. Kein Knochen durfte dabei zerbrochen werden, wenn sie nun einen nach dem anderen vorsichtig aus dem festen gebratenen Fleisch herauslösen würden. Und stellen wir uns auch die Überwindung vor, die nötig war, das Tier mit seinem Kopf und mit seinen Innereien zu essen. Auch schmeckte durch die Kräuter jeder einzelne Bissen überaus bitter. Dazu kam noch, dass sie es in einer Bereitschaftshaltung des Hinwegeilens essen mussten. Es war kein angenehmes oder freudiges Mahl, das sie in jener furchtbaren Nacht einnahm. Nein, ganz im Gegenteil. Die ganze Situation war überaus ernst, angespannt und angsterfüllt. Und mit jedem Knochen, den sie vorsichtig herauslösten, mit jedem bitteren Bissen, den sie zu sich nahmen und mit den ständigen Gedanken daran, dass nur das aufgetragene Blut sie vor dem Tod bewahrte, hatte das geopferte Tier während dieser ganzen Nacht bei ihnen eine allgegenwärtige Präsenz. Wir wissen, dass das geopferte Blut des makellosen Lammes auf das vergossene Blut Jesu Christi hinweisen sollte. Und wie das Blut des Lammes die Israeliten damals vor dem physischen Tod bewahren sollte, so bewahrt uns das vergossene Blut unseres Herrn vor dem ewigen Tod. Es bedeckt die Sünden, die wir vor unserer Taufe aufrichtig bereut haben, und es bedeckt auch die Sünden, die wir heute noch immer ungewollt, unabsichtlich oder aus Schwachheit begehen und die wir aufrichtig vor Gott bereuen. Als die Israeliten damals schwer unter der Sklaverei litten, war es Gott allein, der sich dieses Leides annahm und erbarmte sich und an seinen Bund mit Abraham und Isaak und Jakob sich erinnerte. Er wollte sie nun zu seinem Volk annehmen und ihr Gott sein und ihnen das Land Kanaan zueignen, wie er es einst den Patriarchen geschworen hatte. Woran erinnert uns dies als geistliche Israeliten? Paulus gibt uns in Galater Kapitel 4 in den Versen 1 bis 3 eine aufschlussreiche Antwort. Galater Kapitel 4, angefangen in Vers 1. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr ist über alle Güter, sondern er untersteht Vormündern und Pflegern bis zu der Zeit, die der Vater bestimmt hat. So auch wir. Als wir unmündig waren, waren wir in der Knechtschaft der Mächte dieser Welt. Genau wie für das alttestamentliche Israel gab es auch in unserem Leben einen Zeitpunkt, als sich Gott unser annahm und aus dem geistlichen Ägypten dieser Welt herausrief, als er begonnen hat, mit uns zu arbeiten, um uns für sein Erbe mündig zu machen, den Eingang in sein Reich. Auch wir waren Knechte der Mächte dieser Welt und lebten nach ihren Regeln, Vorschriften, Sitten, Traditionen und Philosophien, einer Welt, die von Satan, dem Teufel und den Dämonen beherrscht wird. Auf sich allein gestellt und ohne Gottes Eingreifen hätten sich die Israeliten damals nicht aus der Sklaverei befreien können. Und genauso war es auch bei uns. Wer von uns glaubte beispielsweise vor seiner Berufung an den wahren Gott, dem Schöpfer, der alles in der geistigen und materiellen Welt gemacht hat, einschließlich sie und mich? Oder wer von uns verstand das wahre Evangelium vom Reich Gottes? Oder wer wusste gar, dass er in einen Lebenswandel in Sünde führte? Schauen wir uns mal an, was uns Titus in Kapitel 3 und in Versen 3 bis 7 hierzu sagt. Titus Kapitel 3, die Verse 3 bis 7. Angefangen Vers 3. Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig, nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Durch das Bad der Wiedergeburt, besser Wiederzeugung und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden Erben sein nach der Hoffnung auf das ewige Leben. Gott musste in unser Leben treten, sodass wir erkennen konnten, wie wir lebten und dass wir uns als Konsequenz daraus bekehren und schließlich taufen lassen könnten. Zudem bedarf es einer Erneuerung unseres ganzen Wesens, unseres Verhaltens und unserer Einstellungen durch Gottes Heiligen Geist in uns, sodass wir Gott immer ähnlicher und somit die Erben seines Reiches werden könnten. Und genau wie die Israeliten sich damals auf einer Reise befanden, so sind auch wir es heute. Manche haben diese Reise erst begonnen, andere wiederum sind bereits seit Jahrzehnten unterwegs. Es ist eine Reise, auf der wir uns für das Reich Gottes qualifizieren und uns von Gott durch Jesus Christus führen lassen sollen. Betrachtet man die Analogie zum alttestamentlichen Israel, so können wir sagen, dass es für uns eine Reise ist, die im geistlichen Ägypten dieser Welt begann und viele von uns schon durch das Rote Meer geführt hat, einem Symbol für unsere Taufe, wie es auch Paulus in 1. Korinther Kapitel 10, die Verse 1 bis 4 beschreibt. Doch die Israeliten kamen nicht unmittelbar in das ihnen verheißene Land, sondern sie mussten zunächst die Sinai-Halbinsel durchqueren. Was war das für ein Land? Die Sinai-Halbinsel ist überwiegend von Wüsten sowie kahlen und schroffen Gebirgen geprägt. Kein Land, in dem Milch und Honig fließt. Nein, man kann sie wohl besser als lebensfeindlich bezeichnen. Kein Ort, an dem man sich dauerhaft für eine Besiedlung niederlassen möchte. Und so kann man sie auch als ein Sinnbild für diese heutige Welt betrachten, die nicht nur für uns, sondern letztlich für alle Menschen ein lebensfeindlicher Ort ist und den wir, die geistlichen Israeliten, durchziehen müssen, bis wir Eingang in das Reich Gottes erlangen. Und dieses Durchziehen ist von großer Bedeutung. Schließlich ist diese Welt ein Ort, an dem wir uns regelmäßig mit Prüfungen konfrontiert sehen, sodass wir erkennen können, wie weit wir uns bereits zu einem göttlichen Charakter entwickelt haben und ob wir Gott in allen Dingen vertrauen und ihm stets gehorsam sein würden. Denn nur mit seiner Hilfe und unter seinem Schutz können wir im Hinblick auf unser Heil in dieser Welt überleben. Schauen wir einmal, was Gott damals den Israeliten sagte, wenn sie einst das verheißene Land erreichen würden. In 5. Mose Kapitel 8 und die Verse 14 bis 16. 5. Mose, Kapitel 8, Verse 14 bis 16. Dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft, und dich geleitet hat durch diese große und furchtbare Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser war, und ließ dir Wasser aus dem harten Felsen hervorgehen und speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben, auf dass er dich demütigte und versuchte, besser prüfte, damit er dir hernach wohltäte. Und lesen wir auch 5. Mose, Kapitel 29 und Vers 4. 5. Mose 29, Vers 4. Er hat euch 40 Jahre in dieser Wüste wandern lassen. Eure Kleider sind euch nicht zerrissen, auch deine Schuhe nicht an deinen Füßen. Gott leitete sein Volk all diese Jahre, verließ es nicht für einen Moment und sorgte für es. Und so wird er auch für uns alle Zeit da sein, wenn wir ihm nur treu und gehorsam bleiben. Und dann ist das Ziel unserer Reise schließlich erreichen, den Eingang in das Reich Gottes. Und so möchte ich mich nun der Frage zuwenden, was ein Christ tun muss, um sich so gut wie möglich auf den jährlichen Passahabend vorzubereiten. Zunächst einmal müssen die Teilnehmer ordnungsgemäß getauft und somit geistlich beschnitten sein. Denn die Taufe ist ein individueller Bund zwischen Gott und einem Christen, der sich verpflichtet hat, ein Leben zu führen, das darauf ausgerichtet ist, die Sünde aus seinem Leben zu entfernen und im Glauben an die Erlösung durch das Opfer Jesu Christi zu leben. Und das Passa ist die jährliche Bekräftigung dieser Taufverpflichtung. Statt der alttestamentlichen Symbole des gebratenen Lammes und der bitteren Kräuter beinhaltet die Passahversammlung heute die Symbole der Fußwaschung sowie die Einnahme von Brot und Wein, die unser Herr an jenem schicksalhaften Abend vor seiner Verhaftung einführte. Es ist der Willen Gottes, dass grundsätzlich jeder wahre Christ an der Zeremonie teilnehmen soll. Doch er darf die Versammlung nicht als eine bloße Gedenkfeier betrachten, sondern muss in tiefer Ehrfurcht vor Gott, dem Vater und Jesus Christus und in absolut würdiger Weise an ihr teilnehmen. Denn 1. Korinther Kapitel 11 und Vers 27 macht deutlich, dass alles, was dieser Einstellung nicht entspricht, das heißt, die respektlos und nicht gottgefällig ist, uns schuldig werden lässt am Leib und Blut des Herrn. Doch was müssen wir unter tiefer Ehrfurcht und einer würdigen Weise verstehen? Hierzu bedarf es einer individuellen Selbstprüfung eines jeden Christen, die dem Passa vorausgehen muss. Und richtig verstanden sollten wir diese Prüfung nicht nur einmal im Jahr vor dem Passa vornehmen, sondern sie soll auch zu einem regelmäßigen Bestandteil unseres täglichen christlichen Lebens werden. Denn damit geben wir uns eine Hilfe, das positive Ergebnis, das wir vor dem Passa erreichen müssen, auch mit Sicherheit zu erreichen. Ich habe einmal 4 Punkte formuliert, was diese Prüfung beinhalten muss. Punkt 1. Zunächst einmal ist es wichtig, dass wir uns hinterfragen, ob wir vollkommen verstanden haben, was die Fußwaschung sowie die Einnahme von Brot und Wein bedeuten. Mit der Fußwaschung gab uns Christus ein Beispiel des Dienens, indem er an seinen Jüngern eine demütige Handlung ausführte. Wir zeigen mit ihr einen Akt der Liebe und Demut und unsere Bereitschaft, anderen zu dienen und zu helfen. Gleichzeitig verleihen wir aber auch damit unserer Bereitschaft Ausdruck, Dienste und Hilfe von denjenigen anzunehmen, die sie uns anbieten. Zudem steht die Fußwaschung auch dafür, dass der Schmutz der Sünde dieser Welt, der sich über das gesamte vergangene Jahr an unsere Füße geheftet hat, abgewaschen werden muss. Dadurch können wir, wie damals bei unserer Taufe, erneut einen Zustand vollkommener Reinheit vor Gott erlangen. Ein Zustand, der es uns ermöglicht, ihm nahe zu sein und eine enge und vertraute Beziehung zu ihm zu entwickeln und auch zu erhalten. Das ungesäuerte Brot steht für das sündenlose Leben Christi. Als Christus das Brot am Passahabend brach und es den Jüngern zum Essen reichte, da wies dies auf die Schmerzen und Leiden hin, die er ertragen sollte, als er geschlagen und am Kreuz mit dem Speer durchbohrt wurde. Das gebrochene Brot beinhaltet die Heilung von körperlichen Schmerzen, Krankheiten und Verletzungen. Zudem symbolisiert es die geistliche Heilung oder Versöhnung mit Gott. Denn Sünde trennt den Menschen vom Vater und es steht auch für die geistliche Versöhnung der Menschen untereinander. Denn ohne die geistliche Versöhnung mit den Menschen können wir vor Gott nicht erhoffen, physisch geheilt zu werden. Der Wein schließlich, den Christus trank und den er seinen Jüngern zu trinken gab, war roter Wein, der das Blut Christi symbolisiert, das er für unsere Sünden vergossen hat. Er repräsentiert die erneute Anerkennung und Bestätigung unserer Annahme von Christi Blut zur Vergebung der Sünden. Punkt 2. Wir müssen unser Verhalten prüfen und auch, ob wir in diesem Zusammenhang gesündigt haben. Fragen wir uns, ob diese Sünden bereut wurden. Falls nicht, so sollten wir dies umgehend tun. Zudem müssen wir Gott die Bereitschaft zeigen, sie aus unserem Verhalten dauerhaft tilgen zu wollen. Nur wenn wir unsere Sünden vor Gott bekennen und bereit sind, unser Verhalten kontinuierlich zu verändern, hin zu einem gottgefälligen Gehorsam, haben wir den Anspruch auf Vergebung durch das Opferblut Christi. Bei der Prüfung sollten wir auch die Ermahnung in Römer Kapitel 14 und Vers 13 beherzigen, nämlich unseren Sinn darauf zu richten, unseren Geschwistern durch unser eigenes Verhalten keinen Anstoß oder irgendein Ärgernis zu bereiten. Wie ich bereits gesagt habe, sollen wir das Passa einnehmen. Und so liegt der Zweck der Selbstprüfung darin, Wege zu finden, wie wir in unserer Bekehrung eifriger werden können. Unsere Untersuchung sollte zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass Christus in uns lebt. Wenn wir feststellen, dass es uns in einigen Aspekten an etwas mangelt, Da müssen wir dies bereuen, Gott um Vergebung bitten und den Entschluss fassen und ein ernsthaftes Bemühen an den Tag legen, es besser zu machen. Doch gleichzeitig müssen wir verstehen, dass wir es mit Gottes Hilfe besser machen können, müssen und auch werden. Punkt 3. Wir müssen verinnerlichen, dass wir einzig durch die Gnade Gottes berufen wurden und nichts dazu beigetragen haben. Wir müssen uns darüber freuen, zum geistlichen Volk Israel gehören zu dürfen und von Gott aus dem geistlichen Ägypten dieser Welt herausgeführt worden zu sein. Und mit genau dieser Freude müssen wir uns auch von Herzen darüber freuen, dass diese Gnade auch unseren Brüdern und Schwestern zuteil geworden ist. Wir sind schließlich Glieder eines Leibes. Insofern müssen wir die göttliche Liebe, aber auch die brüderliche Liebe zueinander haben. Lesen wir hierzu Epheser Kapitel 4 und die Verse 1 bis 3. Epheser Kapitel 4, Verse 1 bis 3. Vers 1. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Wir dürfen niemandem etwas nachtragen oder gar dem kleinsten Anflug eines aufkommenden Hasses in unseren Herzen einen Raum geben. Sollten wir irgendwelche Probleme mit unseren Geschwistern haben, so lesen wir in Matthäus Kapitel 5 und den Versen 23 bis 24 eine wichtige Ermahnung, dass wir uns versöhnen sollen, bevor wir Gott eine Gabe geben. Wenn dies bei uns der Fall ist, so suchen wir noch vor dem Passa dringend den Kontakt zu unserem Geschwisterteil und bitten aufrichtig um Vergebung. Und selbstverständlich gehört dann auch dazu, dass der Aufgesuchte die unbedingte Bereitschaft aufbringt, von ganzem Herzen zu vergeben. Bedenken wir, dass die Versöhnung mit unseren Geschwistern eine Voraussetzung für unsere Versöhnung mit Gott ist und auch dafür, physische Heilung von Gott zu erfahren, wie ich bereits ausführte. Also warten wir nicht, sondern versöhnen wir uns. Punkt 4. Schließlich müssen wir uns dahingehend prüfen, ob wir im vergangenen Jahr ein Leben geführt haben, das dem Wort Gottes gemäß war und uns vor ihm würdig erscheinen lässt. Und dazu gehört auch, sich zu hinterfragen, ob wir jederzeit die Einstellung besaßen, diese ungerechte Welt mit ihren Verlockungen zu überwinden, Satans heimliche und betrügerische Versuchungen und Anschläge zu erkennen und sie mit der geistlichen Waffenrüstung standhaft abzuwehren, aber auch, ob wir bereit waren, jeden fleischlichen Gedanken in den Gehorsam Jesu Christi zu nehmen. Sofern wir hier ein Defizit oder gar eine gewisse Gleichgültigkeit feststellen, dann ist es höchste Zeit, uns mit Aufrichtigkeit im Gebet an Gott zu wenden, sodass wir Sündenvergebung erlangen können. Und wir müssen ihn bitten, dass Christus sein gerechtes Leben in uns führen soll und uns die Kraft verleiht, Gott gehorsam zu sein und weit zu überwinden. So wie Jakob und Josef fest daran glaubten, in das verheißene Land zu gelangen, so müssen auch wir an der Hoffnung, die gewiss ist, festhalten, in das Reich Gottes einzugehen. Und wir müssen unserem Gott dabei in jeder Hinsicht voll Vertrauen und ihm gehorsam sein, der uns durch Jesus Christus dorthin führt und der uns durch sein unbezahlbares Opfer den Weg dorthin eröffnet hat. Doch besonders dann, wenn wir uns auf den jährlichen Passahabend vorbereiten, müssen wir uns unserer eigenen Verantwortung bewusst sein. Und so sollte die Vorbereitungszeit auch immer von einer aktiven Selbstprüfung begleitet werden, die uns erkennen lässt, wo wir stehen und ob unsere Liebe zu Gott, zu unseren Geschwistern und zu allen anderen Menschen gedeiht. Wenn wir uns so vorbereiten, dann werden auch wir in einer würdigen Weise am Passahabend teilnehmen und so unser Bündnis mit Gott erneut bekräftigen.